willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Bethune-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast ist Anne-Kathrin Klein. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Als erstes
Dank.
Möchten wir über die Kindheit und Jugend beginnen. Möchtest du kurz erzählen, wann und wo du geboren wurdest und welche so Ereignisse und Erfahrungen dich besonders geprägt haben?
Also geboren wurde ich 1974 und zwar in Brandenburg an der Havel. Eine Stadt, die ja nicht so weit weg ist von Berlin, liegt heute im Land Brandenburg, lag damals im Bezirk Potsdam. Das ist deswegen so, weil mein Vater da gerade mit dem Medizinstudium fertig war und seine erste Stelle dort angetreten hat, an der dortigen Nervenklinik. Und da habe ich auch einen Teil meiner Kindheit verbracht in der Stadt, die sonst nicht weiter spektakulär ist. Was hat mich geprägt? Also sicher sehr wesentlich, dass meine Eltern einerseits beide der DDR gegenüber sehr kritisch eingestellt waren. Also meine Tante zum Beispiel, also die Schwester meines Vaters, die hat versucht, aus der DDR zu fliehen mit ihrem Sohn, meinem Cousin, als der noch ganz klein war. Und die wurden dann aber verraten und an der Grenze aufgehalten und die musste dann ins Gefängnis. Also der Freundeskreis meiner Eltern, der hat sich zusammengesetzt aus Leuten, die in der Kirche waren und mit der DDR nichts am Hut hatten und sich da eigentlich auch dagegen zur Wehr gesetzt haben. Und ich war deswegen auch nicht bei den jungen Pionieren. Das war so die Jugendorganisation in der DDR, wo eigentlich alle Kinder drin sein mussten. Das war ein prägender Faktor, also dieses Gefühl in diesem Land irgendwie so ein bisschen da quer zu stehen. Und außerdem war die Musik sehr wichtig, weil meine Eltern eigentlich sehr intensiv immer in der Domkantorei in Berlin gesungen haben. Also wir waren auch sehr viel in Berlin. Wir hatten da auch noch die alte Studentenwohnung von meinen Eltern. Und sozusagen dieser Freundeskreis hat sich verbunden. Einerseits eben aus Leuten, die gern gesungen haben und die außerdem mit diesem Staat nicht viel am Hut hatten. Und das ist so sozusagen, das ist eine Mischung, würde ich mal sagen, die entscheidend war.
Hattest du trotzdem das Gefühl, dass dir so das sozialistische Menschenbild als Ideal vermittelt wurde, vielleicht auch in der Schule?
Also das wurde heftig versucht, ja. Also zum Beispiel gab es ja für diese jungen Pioniere, also da musste man eigentlich eintreten. Also es war zwar nicht offiziell gesagt, dass man muss, aber da ich das nicht gemacht habe, wurde ich heftig unter Druck gesetzt. Also an den Schulen gab es eben immer diese Pionierleiter und so, also gab wie das war alles unter dieser Organisation irgendwie, da gab es auch Uniform und so weiter und da gab es auch so einen Ausweis, den man bekommen hat als junger Pionier und da stand dann drin, das war so ein bisschen wie die 10 Gebote, was die jungen Pioniere alles machen oder nicht machen und dass sie sich waschen und ihren Körper stellen und den alten Leuten helfen und wie sie sich so verhalten. Also die ganze Erziehung war unglaublich, es war eine Indoktrination in allen Fächern eigentlich, außer in den Naturwissenschaften. Ansonsten hat dieses Menschenbild in jedem Schulfach eine Rolle gespielt, also da kam man schlecht drum rum.
Und was ist da hängen geblieben jetzt auch bei dir?
Also du meinst, wie ich das wahrgenommen habe?
Ja, und ob du das Gefühl hast, du davon wirklich einfach auch trotzdem indirekt ja geprägt wurdest und dass das auch was mit deiner Lebenseinstellung vielleicht gemacht hat?
Naja, nee, eigentlich gar nicht, weil ich sozusagen dadurch, dass es eine Gegenwelt zu Hause gab, die dann doch auf die Länge sehr viel stärker war, ist eigentlich vielleicht, also man kann natürlich sagen, indirekt als wir uns dazu in Widerstand befunden haben. Also Widerstand klingt jetzt so martialisch, das ist Quatsch, aber sozusagen es war immer klar, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Und das hat für mich keine Verbindlichkeit. Also was prägend ist zu erleben, okay, also im Vergleich jetzt zu, sagen wir mal der ehemaligen Sowjetunion, ja, zum Beispiel, wo jetzt die Diktatur natürlich deutlich dramatischer war für die Menschen, die da gelebt haben. Also da musste man ja unter Stalin einfach auch gewärtigen, dass man da zu Tode kommt oder so. Also so dramatisch war es in der DDR nicht. Aber es reicht relativ wenig Druck, damit sich niemand mehr meldet. So, also das ist schon eine Erfahrung, die ist nachhaltig einerseits, also zu merken, wie wenig es braucht, dass alle in Angst ihren Mund halten. Vielleicht auch andersrum, aber auch eine Erfahrung von Ermächtigung, dass dann 89 es möglich war, das zu brechen. So. Also das würde ich sagen, weil das 89 war eine entscheidende Zäsur in meinem Leben. Also das ist halt, geht wie so eine rote Linie von davor und danach natürlich, weil das hat das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber dass ich jetzt irgendwie durch dieses Menschenbild geprägt wäre, das kann ich überhaupt nicht sagen.
Alles klar, sprechen wir nun über das politische System, welches damals geherrscht hat. Wie kann die SED denn charakterisiert werden?
Es war die Vortäuschung von, also es war ja im Grunde die alles beherrschende Partei. Es gab ja eigentlich keine echte Opposition. Es gab so ein paar andere Parteien, die waren aber mehr pro forma da. Also es gab noch eine sogenannte liberale Partei zum Beispiel. Und aber die hatten im Grunde nichts zu vermelden. Und so wie die KPDSU in der Sowjetunion war halt die SED die alles beherrschende Kraft, die dann die Regierung gestellt hat und sozusagen da die Politik bestimmt hat, nach russischem Vorbild. Und in alle Lebensbereiche hineingewirkt hat.
Okay, du hast ja auch gerade gesagt, dass es Parteien gab, aber nur pro forma. Wie liefen denn so typische Wahlen ab? Und hast du damals schon vermutet, dass die Wahlen teilweise manipuliert worden sind?
Also das wussten alle, dass das keine echten Wahlen sind, behaupte ich mal. Das ist so ein bisschen so, wie das jetzt wieder ist unter Putin. Also es werden dann irgendwelche Märchenergebnisse erreicht von, weiß ich nicht, also was hat der jetzt behauptet, 86%? Ich glaube, damals waren es dann irgendwie 98, irgendwas. Es war völlig klar, dass es nicht sein kann und dass diese Wahlen also eine reine, also eine Theaterveranstaltung sind.
Wie sehr wurde denn damals auf Menschenrechte Rücksicht genommen?
Also, sagen wir mal, die Grundbedürfnisse des Menschen wurden in der DDR befriedigt. Ich würde auch sagen, dass im Vergleich zu den anderen Ländern des Ostblocks das Wohlstandsniveau relativ hoch war. Also es hatte jeder eine Wohnung, es hatte jeder genügend zu essen, es gab eine gute ärztliche Versorgung. Es, also sagen wir mal, was das angeht, waren die Menschen gut versorgt. Das ist ja auch ein Teil der Menschenrechte, die eine grundlegende Würde sicherstellen. Auch das Menschenrecht auf Bildung wurde respektiert, also sozusagen da ist doch ein gewisser Teil auf jeden Fall beachtet worden. Wenn es dann darum geht zu sagen, es gibt ein Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit, ein Menschenrecht auf Meinungsfreiheit, auf Pressefreiheit, dann sieht es natürlich anders aus. Die wurden ignoriert.
Wie frei hast du dich denn selbst damals gefühlt? Hatte das politische System vielleicht im Vergleich zu heute auch seine Vorteile?
Nein. Ältere Jahrgänge wurden ja zum Beispiel behindert, Abitur zu machen. Also wir hatten sehr viele Freunde, die waren Pfarrersfamilien oder auch sonst Familien von irgendwie Dissidenten. Und da wurden die praktisch bestraft, indem dann den Kindern beispielsweise verwehrt wurde, Abitur zu machen. Das ist mir ja alles nicht passiert. Aber besonders der Umstand, dass man sich nicht frei bewegen durfte, den habe ich als sehr einschränkend wahrgenommen. Also es ist klar, man kann nicht reisen, wohin man will. Und selbst in die Länder, an die man reisen kann, wird eigentlich also sehr darauf geachtet, dass man sich da auf den Bahnen bewegt, die man nicht verlassen darf. Also wir waren zum Beispiel einmal dann in heute Petersburg, damals Leningrad, und da waren dann irgendwelche Reiseleiter dabei und es war schon klar, dass man da nicht einfach hingehen kann, wo man möchte. So, und das würde ich sagen, habe ich auch mit 15 sehr stark wahrgenommen, genauso diese also ideologische sagen wir mal, Agitierung in der Schule, was sicher ein positiver Aspekt war, der aber eben auch wieder eigentlich einer ist, der aus dem Widerstand dagegen kommt, also gegen dieses System, war, dass die Leute, die sich da dagegen gestellt haben, dass es da einen ziemlich großen Zusammenhalt gab und sozusagen innerhalb dieser Community irgendwie eine gute Verbindung der Leute untereinander, die sich auch zum Teil bis heute erhalten hat. Aber das gibt ja auch das Sprichwort, nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Insofern weiß ich nicht, ob man das jetzt als positiven Aspekt von der DDR betrachten kann.
Jetzt nochmal in Bezug zu Kritik, vielleicht auch am Regime. War denn Kritik in irgendeiner Form überhaupt möglich und hast du selbst in deinem jungen Alter welche ausgeübt?
Es gab natürlich jede Menge Witze, die erzählt wurden, hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand. Aber also sozusagen, die irgendwie offiziell zu äußern, hatte ziemlich schnell Konsequenzen. Also natürlich nicht so, wie gesagt, also nicht so, dass man jetzt erschossen wurde, aber die Leute wurden einfach beruflich kaltgestellt oder wenn ich irgendwas gesagt hatte, wurde ich dann zur Schulleitung oder zur Pionierleiterin einbestellt. Und also die Tatsache, dass ich in Absprache mit meinen Eltern eben nicht in dieser Pionierorganisation war, das wurde schon auch, also das war jetzt keine Kritik in dem Sinne, man war ja offiziell nicht gezwungen, aber dass ich da nicht drin war, führte dazu, dass ich dauernd einbestellt wurde zu dieser Pionierleiterin und immer erklären sollte, warum ich da nicht drin bin. So. Also, und ich würde sagen, also in sehr eingeschränktem Maß war das möglich und nur innerhalb sehr enger Grenzen. Also der sozialistische Mensch, weil ihr vorher nach dem Menschenbild gefragt habt, der sozialistische Mensch sollte ein fröhlicher Mensch sein. Also schon Bücher, wo überhaupt nur beschrieben wurde, dass jemand unglücklich ist und Probleme hat, die jetzt noch gar nicht politischer Natur sein mussten, wurden dann zum Teil verboten oder stark zensiert oder so.
Okay, interessant. Hattest du denn in deinem Umfeld vielleicht Regimekritiker und hast du gemerkt, wie mit diesen Leuten umgegangen wurde teilweise?
Ja, eben, also meine Tante zum Beispiel, die im Gefängnis saß, 1,5 Jahre und dann ja vom Westen freigekauft wurde und dann sozusagen in die Bundesrepublik Deutschland sozusagen ausgeliefert wurde. Das war ja auch so ein System, dass die DDR mit den politischen Häftlingen noch Geld gemacht hat, indem die dann an Westen verkauft wurden. Das ist ein Fall, der sozusagen sehr nah ist, weil der zur Familie gehört. Und ansonsten gab es im Freundeskreis meiner Eltern eben, also der bestand eigentlich mehrheitlich aus Leuten, die sich da stärker oder weniger stark dagegen gestellt haben. Also zum Beispiel gab es ja eine Wehrpflicht in der DDR und es gab nicht die Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern. Man konnte höchstens Bausoldat werden. Und wenn man versucht hat, da irgendwie auszuscheren und nicht zur Armee zu gehen, da ist man eben zum Beispiel auch im Gefängnis gelandet. Das betraf auch Freunde meiner Eltern. Und eben also berufliche Behinderung habe ich zuhauf erlebt, dass die irgendwo abgestellt wurden in Jobs, wo sie eigentlich in irgendwelchen Büros verschimmelten und so. Das war relativ häufig.
Und inwiefern hat sich das auf deinen Alltag ausgewirkt und gab es da wie so eine Erleichterung nach der Nachwendezeit, einfach mehr so sein zu können, wer man eigentlich ist und wirklich die Gedanken äußern zu können?
Also ich muss oft an dieses Märchen denken, des Kaisers neue Kleider, wo ja dann auch niemand ausspricht, was alle sehen. Also man kann sagen, es gab wie so zwei Sphären. Das eine war die öffentliche Sphäre, also sagen wir mal eben zum Beispiel Schule, wo klar war, dass man nicht sagen kann, was man denkt. Und dann gab es die Sphäre zu Hause, Freundeskreis, Familie, wo man dann völlig anders spricht. Und das ist natürlich also so schon schräg. Und das haben wir, würde ich sagen, also eben, wir waren ja dann trotzdem schon nicht mehr ganz klein, das haben wir schon sehr stark reflektiert. Und als die DDR dann endete, war das der absolute Oberthrill. Also das war großartig. Also es war ein unglaublicher Befreiungsschlag.
Spielte denn die Stasi eine Rolle in deinem Alltag und hatte sie Auswirkungen vielleicht auch auf deine Privatsphäre?
Also die Stasi spielte überall eine Rolle. Die haben ja auch versucht, sämtliche Leute anzuwerben. Und also ich meine, ich habe mich jetzt da nicht darum gekümmert, ob da irgendwelche Akten bestanden, weil ich einfach dazu zu jung war. Aber ich weiß, dass also meine Eltern und ihre Freunde dann in diese Gauk-Behörde damals gegangen sind, wo man ja gucken konnte, ob es Stasi-Akten gibt, und es gab welche und es war nicht unbedingt prickelnd zu erfahren, dann später in den 90ern aus diesen Akten, wer da was wem erzählt hatte. Aber man war eigentlich immer drauf gefasst, also dass auch an den Orten, wo man dachte, man kann frei reden, also man kann sagen, dass die Kirche und das Theater eigentlich die Funktion hatten, die heute der öffentliche Raum haben oder die Presse haben jetzt hier, sozusagen, dass das die Orte waren, wo man sich frei ausgetauscht hat. Und es war aber völlig klar, dass natürlich an diesen Orten Spitzel sind. Man hat die zum Teil auch erkannt. Also die sahen auch gelegentlich einfach aus wie Spitzel. Aber häufig waren es auch Leute, die genötigt wurden. Also es ist ja nicht so einfach, dass jeder, der irgendwie für die Stasi gearbeitet hat, einfach ein Verräter war, sondern natürlich, wenn man unter Druck gesetzt wurde, da irgendwie für die zu arbeiten, da waren sicherlich auch etliche Leute widerwillig. Aber es gab überall Spitzel.
Du hast ja auch gerade die Stasi-Akten angesprochen. Also du hattest ja selbst offensichtlich gar keine. Also geht ja nicht in diesem jungen Alter. Aber hast du vielleicht aus deinem Umfeld mitbekommen, dass Leute solche Akten hatten? Und wenn ja, wie? Was stand denn beispielsweise da drin? Wie wurde darauf reagiert?
Also die Stasi-Mitarbeiter mussten ja schildern, in ihren Berichten jeweils ihren Vorgesetzten gegenüber, was sie gehört hatten. Und die waren natürlich unter Decknamen, aber wenn man sich an die Situation erinnert hat, also ich weiß, dass meine Eltern aus gewissen Berichten dann rekonstruieren konnten, wer aus dem Kreis der Anwesenden das gesagt haben muss. Und es waren zum Teil schon auch Überraschungen. Also jetzt sozusagen aus meinem nächsten Umfeld habe ich nicht mitbekommen, dass das jetzt die Dinge fundamental verändert hätte, weil man ja vorher schon wusste, so, also es gibt ja diese Geschichten, dass Leute dann festgestellt haben, sie wurden von nächsten Angehörigen sozusagen bespitzelt und es hat irgendwie Familien zerschnitten. Das war jetzt bei uns nicht der Fall, so. Aber hat es gegeben.
Wie präsent war denn die Furcht allgemein in der Gesellschaft vor der Stasi?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was man gemacht hat. Also ein großer Teil der Bevölkerung hat ja einfach versucht, unauffällig zu leben und in Ruhe gelassen zu werden. Also wie das, denke ich, überall ist. Das ist immer die Mehrheit. Und die hat dann einfach zugesehen, dass sie nicht aneckt und hatte deswegen keinen großen Kontakt. Und es war dann auch nicht begründet, Furcht zu haben. Die Leute, die politisch aktiv waren und sich wirklich, also die politisch gegen die DDR gearbeitet haben, die haben Furcht gehabt vermutlich und auch berechtigt, aber eben man muss relativieren, zumindest in der Zeit, in der ich in der DDR gelebt habe, also in der späten DDR, war es ja nicht so, dass man um sein Leben fürchten musste. Also ich glaube, man muss einfach vergleichen, was unter Stalin lief oder was auch jetzt unter Putin wieder läuft. So, wer redet, kommt in Knast und wird im Zweifelsfall umgebracht. So war es nicht. Und ja.
Ja, du hast ja schon zu Beginn erzählt, dass deine Tante mit dem kleinen Sohn flüchten wollte und damit hast du ja auch relativ nahe, damit er wie so etwas dann enden kann. Aber hattest du selber schon mal auch als Jugendliche dann den Gedanken irgendwie zu flüchten? Hast du darüber so fantasiert, vielleicht auch deiner Familie?
Also meine Eltern haben das erwogen eben, also von meinem Vater, mein Vater hatte 3 Geschwister und die sind nachher außer ihm eben alle im Westen gelandet aus unterschiedlichen Gründen. Und meine Eltern hatten sich aber ganz bewusst dagegen entschieden. Erstens, also sie haben immer gesagt, sie haben schwer zu entfremdende Berufe. Die waren ja beide Ärzte und haben gesagt, Ärzte machen eigentlich in allen Gesellschaften und auf allen Erdteilen das Gleiche, nämlich Kranken helfen. Und das ist sozusagen ein Beruf, der deswegen politisch eigentlich schwer zu indoktrinieren ist. Und waren deswegen jetzt zum Beispiel, haben weniger unter der Situation gelitten als jemand, der, sagen wir mal, zum Beispiel als Journalistin oder Richterin oder ich weiß nicht was arbeitet, wo man ja zwangsläufig dauernd in Konflikt kommt. Das ist der eine Aspekt gewesen. Und der andere war, dass sie gesagt haben, wenn alle gehen, die das scheiße finden, dann wird sich da auch nichts dran ändern. Also die hatten schon auch die Haltung, dass sie eigentlich sich ja dazugehörig fühlen, dass ihr Freundeskreis da ist und dass sie eigentlich das auch als ihre Verantwortung betrachtet haben, da sich zu äußern und den Mut zu haben. Aber wir haben das diskutiert und ich habe sie natürlich gefragt, warum stellt ihr keinen Ausreiseantrag, weil das schon einige Freunde auch gemacht haben und eben ein Teil der Familie im Westen war und ihre Antwort war diese.
Wie hast du und deine Familie dann auch so die Verwandten in Westdeutschland, also wie habt ihr euch so verbunden gefühlt? Wie konntet ihr Kontakt halten und konntet ihr die dann auch besuchen oder worauf musste man achten?
Also ich konnte die nie besuchen. Die sind zu uns gekommen. Das war also im Fall der intensivste Kontakt bestand zu den Geschwistern meines Vaters und zum Teil auch noch zu dessen sozusagen weiterer Verwandtschaft, aber vor allem zu seinen Geschwistern. Die konnten eigentlich problemlos in die DDR reisen. Das war einfach etwas lästig mit dem Zwangsumtausch und dem ganzen Blödsinn, aber die haben uns besucht, so oft sie konnten. Und bei meiner Tante, die musste dann, nachdem sie im Westen ankam, erst mal ein paar Jahre durfte sie nicht einreisen, aber dann doch wieder. Also wir haben auf diese Weise Kontakt gehalten. Telefonieren war schwierig. Man musste die Gespräche nach Westdeutschland immer anmelden bei so einer Zentrale und dann wurde das Gespräch irgendwann durchgestellt. Das konnte aber auch 11 Stunden später sein. Also da musste man irgendwie dann neben dem Telefon sitzen bleiben und warten. Und reisen konnten meine Eltern auch nur getrennt, glaube ich, das erste Mal. Also mein Vater war das erste Mal in Westdeutschland, glaube ich, 84, also 5 Jahre vor dem Mauerfall. Und vorher waren Reisen in den Westen nicht möglich.
Konnte man dann in der DDR Westfernsehen empfangen? Und wenn ja, hat das irgendwas in Bezug auf den Blick zur DDR verändert?
Das war essentiell. Also der größte Teil der DDR konnte Westfernsehen empfangen oder auch Rundfunk. Die einzige Region, die das nicht konnte, war ein Teil von Sachsen, im Volksmund auch genannt Tal der Ahnungslosen. Deswegen, das war die Region um Dresden. Und das war ein Riesennachteil, weil natürlich war die Tatsache, dass man irgendwie Westfernsehen geguckt hat und Radio gehört hat, das totale Korrektiv. Also man konnte immer vergleichen, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite. Und das haben übrigens auch alle gemacht. Ich glaube, auch alle, die bei der Stasi gearbeitet haben, haben dann trotzdem Westfernsehen geguckt. Es war ja auch das bessere Programm meistens, davon abgesehen. Es war auch nicht so viel Auswahl wie heute, ne? Es gab ja nur ARD, ZDF und NDR 3, glaube ich. Also das war sowieso relativ bescheiden. Und es war, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied zu, sagen wir mal, eben Russland, Ungarn, Tschechoslowakei damals noch und so weiter, dass es halt in der gleichen Sprache die Möglichkeit gab, an Informationen zu kommen.
Fiel denn auf, dass die Medien der DDR staatlich manipuliert worden sind und wie äußerte sich das denn?
Ja, also das war nicht so schwer zu sehen, dass die manipuliert sind, weil es eigentlich, also sagen wir mal so, die Berichterstattung war sehr einheitlich. Also ökonomisch gab es nur Bestleistungen zu verkünden. Und eben was die Außenpolitik anging, ging es vor allen Dingen darum, also sozusagen den Konflikt, also den Kalten Krieg zu relativ einseitig zu reflektieren, sagen wir mal so. Und was tatsächlich, also eben apropos Furcht, es war noch, als ich klein war, jeden Mittwoch im ganzen Land gingen um 13 Uhr die Sirenen an. Es war mal der Test, ob die noch funktionieren. Und es waren wahnsinnig viele Sirenen. Und wenn man gerade nicht dran gedacht hat, hat man meistens einen kleinen Herzschlag bekommen, weil dann die irre laut losging. Und wir mussten auch in regelmäßigen Abständen so Schallplatten anhören, wo alle Sirensignale abgespielt wurden. Also inklusive ABC-Alarm, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen und was man dann macht. Und in den Schulen waren noch die Bunker und so. Also das war schon präsenter, dass da auch ein Krieg ausbrechen könnte.
Also, wie ich heraushören kann, wurde sehr viel in den Medien auch idealisiert. Konnten denn Kommentare, Bewertungen von der normalen, neutralen Berichterstattung getrennt werden? War das möglich?
Das war keine Trennung von Kommentar, Meinung und sagen wir mal, dem Versuch eines objektiven Berichtens.
Auf welche Weise hast du denn den Mauerfall erfahren und wie hast du reagiert?
Das war ja in der Nacht eben vom 9. November auf den 10. 89 und ich war im Bett, also ich habe das in der Nacht nicht mitbekommen. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und dann hat mir mein Vater gesagt: Ah, übrigens, die Mauer ist gefallen. Es war nicht zu fassen. Es war so, dass sich die Leute auf der Straße schreiend in die Arme gefallen sind. So war das. Völlige Hysterie. Und meine Mutter war irgendwie auf Narkur, die Arme, die war gar nicht da. Und mein Vater musste irgendwie, hatte an dem Tag noch Dienst und ich weiß nicht, am 10. November dann alleine irgendwie Fernsehen geschaut habe, weil alle meine Freunde waren schon nach Berlin gefahren und die sah diese Szenen, wie die da irgendwie sich da auf die Mauer stellten und alleine auf dem Sofa gehopst bin. Freunde. Und dann sind wir einen Tag später sind wir nach Berlin gefahren und sind da Bernauer Straße, also Oderberger Bernauer Straße, war so ein Mauerteil umgekippt worden und man konnte da einfach durchlaufen. Und auf der Seite, also da war dann auf der anderen Seite Wedding, da waren ganz viele Leute, die hatten irgendwie Proviantpakete für die Ostberliner gemacht, mit irgendwie Stullen und Bananen und ich weiß nicht was. Und man konnte alle U-Bahn und Busse kostenlos benutzen als Ossi. Das war eine ganze Weile so. Es war unfassbar voll überall. Und es haben sich wildfremde Menschen umarmt. Der Kudamm war so voll, wie ich ihn bei keiner Großdemo jemals mehr gesehen habe danach. Das war allgemeines Volksfest. Also, ja, so kann man das beschreiben. Es war aber auch so, dass natürlich andersrum in der DDR aufgrund dieses Eingeschränktseins natürlich eine völlig idealisierte Vorstellung vom Westen da war. Und ich glaube, es war schon, also ich habe mich schon auch so ein bisschen gewundert, dass da jetzt nicht alles Regenbogenfarben ist. So. was ja eigentlich auch klar ist. Also es war so ein kurzer Realitätsabgleich. Das waren so die allerersten Eindrücke.
Hast du ihn denn erwartet? Also hast du erwartet, dass die Mama fallen wird?
Nein. Also nicht, dass das so schnell passiert. Also das war ja erst kurz vorher, dass die Leute anfingen, Reisefreiheit zu fordern auf den Demos. Das ist ja irgendwie alles, das ist ja alles irrsinnig schnell gegangen. Von wir sind das Volk zu die Mauer muss weg. Also dann war man eigentlich erst dabei zu erwarten, okay, die werden jetzt mal Reiseerleichterungen bringen und dann können vielleicht alle mal fahren, wenn man irgendwie, dann muss man vielleicht das Visum jetzt, können dann alle mal reisen und so, aber dass die einfach weg ist von einem Tag auf den anderen in so kurzer Zeit, ich habe das nicht erwartet, nee.
Haben sich denn auch nach diesem großen Volksfest irgendwelche Schwierigkeiten herauskristallisiert in dieser Zeit?
Also es ging nicht so lange, dass eine ziemliche Ernüchterung einsetzte, würde ich sagen, auf der ostdeutschen Seite. Also aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen die Frage, über welchen Zeitraum wir reden, aber ich würde sagen, so Anfang der 90er, weil natürlich dann kam dann die Treuhand und es wurden wahnsinnig viele Betriebe abgewickelt und Leute verloren ihren Job und mussten sich beruflich komplett neu erfinden. So, also das war dann, das hat natürlich dann schon, sagen wir mal, das gab eine ziemliche Katerstimmung dann. Und es wuchsen auch die Ressentiments, also gegen die Wessis oder auch umgekehrt wurden die Ossis so ein bisschen, also so die Doofen vom hinteren Mond. Also das hat nicht sehr lange gedauert. Ich muss aber sagen, dass mich das relativ schnell, also mich hat das gestört. Und ich war sehr neugierig und wir waren dann inzwischen ja, also ich habe nicht gesagt, wir sind dann ja, wir sind zum Jahreswechsel, also 89, 90 sind wir nach Berlin gezogen wieder, also voll, weil dann mein Vater angefangen hat, da zu arbeiten. Und das heißt, ich bin, also einen Monat nach der Wende bin ich in Berlin in die Schule gegangen, dann aus dem Wunsch sozusagen zu wissen, was da jetzt läuft. Und auch also aus der Erfahrung, dass sozusagen die Lehrer im Osten, die natürlich eben, also gerade wenn sie, also außer in den Naturwissenschaften, natürlich ideologisch da immer posaunen mussten, was die DDR gesagt hat, dass die natürlich ihre Glaubwürdigkeit ziemlich eingebüßt hatten und irgendwie großteils zu lächerlichen Figuren geworden waren, also jedenfalls für mich. Und ich deswegen entschieden habe, ich gehe jetzt in West-Berlin zur Schule und gucke mir das aus der Nähe an. Und dadurch war ich dann eigentlich also ganz praktisch räumlich, aber auch im Kopf dauernd zwischen beiden Welten unterwegs.
Nachdem die Leute sozusagen dann sich durchmischt haben, hast du das Gefühl gehabt, dass du oder auch Leute sich in ihrer ostdeutschen Identität irgendwie gekränkt gefühlt haben oder diese vielleicht auch in Frage gestellt haben?
Auf jeden Fall, ja. Also das hat mich jetzt persönlich nicht so betroffen, aber das ist sicher in großem Maße so gewesen. Und ich glaube, also in Berlin war es noch eine ganze Weile so, dass man daran, wie die Leute geredet haben, erkannte, ob die jetzt aus Ost- oder West-Berlin sind, wo ich vermuten würde, dass das inzwischen weg ist. Also es gab irgendwie also es gab einen unterschiedlichen Slang und die Ostler haben Berlinert und die West-Berliner nicht. Also das war so. Und ich bin zum Beispiel, also ich bin in Kreuzberg dann, als ich da angefangen habe in der neuen Klasse, da war ja für die der Mauerfall genauso lange her wie für mich. Und so Friedrichshain war 1 Kilometer Luftlinie entfernt. Und die haben mich dann gefragt, ja, wo kommst du her? Und ich sagte, ja, Friedrichshain. Da haben sie überlegt und gesagt, liegt auch in Berlin, oder? Ja, in der Tat. Also das war schon, also das Interesse war stärker von Osten nach Westen als von Westen nach Osten, denn für den Westen hat sich ja viel weniger verändert. So. Und ich bin immer wieder später auch darauf gestoßen, also ich bin ja dann irgendwann in die Schweiz gezogen, sehr viel später. Das gab immer mal wieder von Leuten so eine Reaktion, die, glaube ich, gar nicht böse gemeint war. Man sagte, ja, wo kommst du her? Und dann stellte sich raus, ja, irgendwie früher mal aus der DDR, so nach dem Motto, ach, merkt man gar nicht. So, glaube ich, gar nicht so stark reflektiert, dass doch irgendwie so ein Bewusstsein da war, also jeweils Über- oder Unterlegenheit, wo ich sagen würde, da sind schon Kränkungen passiert, aber die haben jetzt die Generation unserer Eltern oder auch, sagen wir mal, die eben, ja, würde ich sagen, deutlich stärker betroffen, weil weil da auch die biografischen Einschnitte einfach größer waren. Also für mich kam ja die Wende zu einem Zeitpunkt, da war eben, ich bin zur Schule gegangen, da war noch nicht viel schief gegangen. Aber beispielsweise die Mutter von einem sehr guten Freund von mir, die war Grafikerin im Osten und da wurde noch so richtig mit Drucksätze, also eben sozusagen Druckbuchstaben und so gearbeitet, also eben in der Druckerei richtig so Schriftsätze gemacht. Also es war eine mechanische Arbeit, das Drucken. Und dann kam der Westen und dort lief inzwischen alles schon am Computer und digital. Also die konnte einfach einpacken mit ihrer Arbeit. Und ich glaube, dieses so auf Null gestellt werden, das hat natürlich für viele Leute ja, einfach erstmal alles eingerissen so auch gerade wenn man guckt nach Sachsen-Anhalt oder so, also jetzt wo auch die AfD am stärksten ist, in diesen Regionen, da ist, glaube ich, zum Teil einfach, also sind ganz andere Brüche passiert.
Du bist ja dann im Westen zur Schule gegangen. War das etwas Besonderes oder gab es dann in deiner Schulklasse auch andere Menschen, die vom Osten kamen?
Also es kam dann im Laufe der nächsten Jahre, also wir waren am Schluss zu viert in der ganzen Schule. Also ich würde sagen, es hielt sich in Grenzen. Also wir waren ziemliche Exoten. Ich war nicht ganz die Einzige, aber das war auch nicht so einfach, glaube ich. Rein formal, irgendwie, man konnte sich nicht so einfach in jedem Stadtbezirk das Gymnasium aussuchen. Ich weiß nicht genau, wie das geregelt war, aber die wollten, glaube ich, auch eben verhindern, dass plötzlich alle an andere Schulen gehen. Das war sowieso nicht so einfach, da hinzukommen. Also das mag auch eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube auch, dass das gar nicht so viele machen wollten.
Wurdest du dann oder auch andere von den Kindern im Westen dann diskriminiert in Bezug darauf?
Nee, habe ich nicht so wahrgenommen. Also eben eher so, wie ich gesagt habe, dass das so ein bisschen so, okay, die kommen irgendwie von einem anderen Stern so. Aha, eher im Sinne von Desinteresse, also dass jetzt eine Diskriminierung war, habe ich nicht empfunden, nee.
Okay, dann habe ich jetzt noch ein paar so eher spezifischen Fragen. Kannst du noch mal irgendwie erklären, wie das so mit Minderheiten war in der DDR? Also gab es da noch andere Gruppen, die irgendwie sehr stark diskriminiert wurden, abgesehen jetzt von der Opposition? Und inwiefern hat sich das ausgewirkt auch auf deinen Alltag?
Also mal abgesehen von dieser politischen Opposition, von der wir jetzt schon viel gesprochen haben, gab es dann in den 80er Jahren sogenannte, also eigentlich Gastarbeiter, kann man sagen, aus Vietnam. Und die wurden sehr schlecht behandelt. Also die wurden eigentlich so in so Ghettos untergebracht, also irgendwie Gebäude, die auch eigentlich separiert waren vom Rest. Und haben dort in irgendwelchen Betrieben gearbeitet. Und ich habe von meinen Eltern eben mitbekommen, die ja eben als Ärzte gearbeitet haben, dass wenn da jemand krank wurde beispielsweise, dass die dann ganz schnell zurückgeschickt wurden nach Vietnam und man sich eigentlich nicht weiter kümmern wollte. Also das hat so die, glaube ich, das Gros der Bevölkerung nicht so mitbekommen, aber die hatten da eigentlich ein Leben zweiter oder dritter Klasse. Das war mal die eine Gruppe und People of Color waren also absolute Minderheit und waren so ungewöhnlich. Also es gab eigentlich kaum Berührung in der DDR mit anderen Kulturen. Und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, also einer der Gründe, weswegen jetzt da so vielleicht der Rassismus besonders grassiert, weil damit eigentlich keine Erfahrung besteht. Und der Umgang, den es gab, der war sehr schlecht. Also im Sinne von eigentlich sozusagen staatlicher Ghettoisierung und auch wirklich also staatlich organisierter Diskriminierung, muss man sagen.
Konntest du das für dich persönlich irgendwie aufarbeiten und auch die Menschen in deinem Umfeld, dass du wirklich auch also irgendwie an einem gewissen Punkt das realisiert hast, dass da dieser Rassismus bestand und inwiefern konntest du das ja vielleicht reflektieren und auch die eigenen Gedanken, Muster, weiß nicht, umformen?
Also wir haben das damals schon realisiert und haben uns auch gestritten mit Leuten. Also wie stark das sozusagen staatlich organisiert war, also sozusagen wie sehr eigentlich das schon systematisch war, das war mir, glaube ich, nicht so klar. Und es ist eben jetzt interessant, weil viele dieser Familien sind ja dann trotzdem irgendwie da geblieben, weil die dann in der Wendezeit irgendwie löste sich das alles auf. Und die hat man dann in Berlin lange Also waren gerade diese vietnamesischen EinwanderInnen eigentlich, haben die sehr viel sich so über Wasser gehalten mit Zigarettenverkauf. Zuerst hat man ganz viel gesehen und dann den Gemüseläden und so weiter. Und jetzt habe ich dann so, ich habe dann zum Beispiel eben später Schülerinnen und Schüler gehabt, die aus diesen Familien kamen, die dann also sozusagen die Kindergeneration. Und dann auf diese Weise bin ich damit dann wieder in Kontakt gekommen. Und das fand ich sehr interessant, weil sozusagen da dann ein großer, eigentlich ein extrem großer Wille und Ehrgeiz war, sich zu integrieren nachher. So, der bewundernswert ist, wenn man vor allen Dingen weiß, also wie abwertend und schwer das in den 80ern waren. Also, so, das ist, würde ich sagen, meine Erfahrung damit.
Ja, so heute diskutiert ja, würde sagen, meine Generation, so jetzt, wir so in der Jugend auch sehr viel über Umweltschutz, Umweltprobleme, ich meine Fridays for Future und so weiter. Gab es auch schon damals so Menschen oder Personen, Jugendliche in deinem Umfeld, die sich dafür engagiert haben und wurde es sogar als Problem schon angesehen oder in den Medien berichtet? Also wie generell war das ein Thema oder wurde es einfach wirklich total weggeschwiegen?
Also in der Kirche, also es gab sozusagen, gab in diesem Kreis von Oppositionellen, gab es dafür durchaus ein Bewusstsein. Und es wurde aber, also wurde extrem, also man wurde extrem unter Druck gesetzt da, also wurde sozusagen von staatlicher Seite versucht zu verhindern, dass da die Wahrheit ans Licht kommt. Ich meine, es konnte ja ein Blinder mit dem Krückstock sehen, zum Beispiel, dass die Flüsse und so weiter, dass das Wasser total dreckig war. Also eben in Brandenburg ist ein Riesenstahlwerk zum Beispiel, also da war eine unglaubliche Luftverschmutzung und so, da gab es ja auch, also alles, was im Westen zu der Zeit längst Standard war bei dieser Großindustrie, dass da bestimmte Filter in den Schornsteinen sind und so, das war ja alles nicht und die Leute sind krank geworden und aber es gab da schon Widerstand dagegen und der Versuch, also das irgendwie öffentlich zu machen, das war aber sehr schwierig. Und ich würde sagen, die Gruppe von Leuten, die sich da irgendwie bewusst da engagiert hat, war relativ klein. So. Und das wurde extrem schwer gemacht von staatlicher Seite. Also alle, die Zahlen wurden total geschönt. Also apropos die Zeitung und so, da wurde nichts veröffentlicht, was irgendwie der Realität entsprach. So. Aber man konnte es wirklich mit Händen greifen, weil die Luft, also das war einfach, man hat es überall gesehen. Die Häuser waren schwarz. Also es wurde ja alles mit Braunkohle geheizt, wir hatten ja auch alle noch Kohleöfen und dann die nächste Stufe waren dann diese Gasheizung, die immer so nach außen sozusagen, die Abgase gingen dann so nach draußen, die waren so in den Berliner Häusern auch, hat man die noch gesehen, bevor die jetzt alle renoviert wurden, wurden die ja so durch die Außenwände gebrochen. Also man muss jetzt kein Greenpeace Aktivist sein, also um sehen zu können, dass das alles ziemlich im Argen war.
Also du hast ja schon viel von Kirche jetzt erzählt und bist du regelmäßig mit der Kirche in Kontakt gekommen? Also weiß ich nicht, bist du zu Predigen gegangen, sonntags in die Kirche, war das sowas oder war mehr der Kreis mit deiner Familie, mit der Kirche verwurzelt?
Also ich glaube, die Rolle, die die Kirche gespielt hat, war so eine fundamental andere als jetzt. Das kann man sich, also wenn ich merke es immer an den Gesprächen mit meinen Kindern, dass das für die irgendwie also sehr fremd ist. Da das der einzige Ort war, wo man sich treffen und frei reden konnte, waren eigentlich, also war sozusagen das Religiöse war nicht so im Vordergrund. Und wir waren eben in der jungen Gemeinde. Und es war eigentlich einfach, also eine große Gruppe von Jugendlichen in Brandenburg, auch nachher in Berlin, die, also von Freigeistern, und das hat also sozusagen, da war mein Freundeskreis und das hat eigentlich unsere Freizeit total bestimmt. Also da gab es dann irgendwie halt Reisen zusammen und so weiter, aber das war jetzt nicht, also die Motivation war nicht religiöser Art, würde ich sagen. Und in gewisser Weise kann man sagen, okay, ja, es ist aber trotzdem, also wenn man jetzt denkt an die bekennende Kirche in Nazi-Deutschland, halt doch, kann man ja sagen, gut, sie haben das, also wenn man sich dann wieder fragt, ja, wieso Kirche dann vielleicht in dem Sinne, dass man sagt, also das waren Leute, die das ernst gemeint haben, dass sie das als ihre Pflicht betrachten, aufrecht zu gehen. So. Und insofern ist meine Bindung aus dieser Zeit eine relativ enge. Das war aber jetzt nicht so, dass ich sonntags im Gottesdienst war, das eher selten. Aber die junge Gemeinde war schon sehr wichtiger. Da waren sehr wichtige Leute, mit denen ich zum Teil bis heute befreundet bin.
Hat sich das Bild der Kirche für dich jetzt auch im Laufe der Zeit verändert?
Ja, also ich würde sagen, die Kraft, die das hatte, die spüre ich jetzt so nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier in Bern ins Münster gehe, dann ist das halt, habe ich selten das Gefühl, also jetzt wenn sozusagen, wenn man sieht, wer predigt da, worüber wird da gesprochen, dass das jetzt so eine, also weltverändernde Kraft hat. So. Und ich kann es meinen Kindern auch nicht verübeln, dass sie das jetzt schlecht nachvollziehen kann. Denn es gibt ja, also diese Gruppenstrukturen, die es da gab, die gibt es auch alle nicht mehr. Also in dem Moment, wo der Raum frei war und man sich frei bewegen konnte, eben, ich sage ja, der gemeinsame Feind verbindet, brachen diese Sachen weg. Das sicher nicht grundlos.
Inwiefern war die Kirche auch mit der Kultur oder mit deiner musikalischen Auslebung verbunden?
Sehr eng, weil ja eben meine Eltern in dieser Domkantorei mitgesungen haben und das war sehr geprägt von den ganzen Bach-Passionen, also in erster Linie. Und ja, also das ist so, würde ich sagen, meine musikalische Ursuppe. Und weil das ja halt verknüpft war mit dieser ganzen geistlichen Chormusik, ist es schon für mich sehr, sehr nah beieinander.
Mich würde interessieren, wie das Frauenbild in der DDR noch war. Also hat man einen Unterschied zwischen Mann und Frauen gemacht?
Sagen wir mal so, die Frauen haben alle gearbeitet. Die Kinder gingen in den Kindergarten. Also was das angeht, könnte man sagen, wir waren eigentlich schon mal sehr weit, was die Gleichberechtigung angeht. Einerseits. Andererseits wurde aber in Wahrheit dann erwartet, dass die Frauen arbeiten und den Haushalt schmeißen. Also das ist so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, was ich als progressiv empfinde, auch im Rückblick, ist, dass diese komischen Diskussionen von, ja, das ist doch eine Rabenmutter, wenn die ihre Kinder in die Kita gibt und Fremdbetreuung und so, und man muss eigentlich zu Hause, denn diese Diskussionen gab es nicht. Aber dass jetzt die Männer deswegen bereit gewesen wären, da nun wirklich zu 50%, also wirklich 50-50 Hand anzulegen zu Hause, das muss man daraus nicht ableiten. Also ich würde sagen, ein ambivalentes Bild.
Ja, jetzt nochmal zur Reflexion deiner Biografie. Gibt es etwas, was du am Leben in der DDR vermisst?
Also das, was ich gesagt habe, was eben auch prägend war und was sehr schön war, war, dass es eine sehr starke Verbindung gab innerhalb dieser Freundeskreise, die sehr tragend war und die, glaube ich, eben viele, die da geblieben sind, auch bewogen hat, da zu bleiben. Ich bin aber nicht ganz sicher. Also was davon, also sicher ist sozusagen diese äußere Klammer, die wird sicher ein Grund gewesen sein für dieses Empfinden. Ich habe aber den Eindruck, dass sozusagen unabhängig davon auch das Leben, was wir heute führen, insgesamt stärker dazu beiträgt, dass so eine Gruppen nicht mehr entstehen. Also nicht mal in so Diktaturen. Also weil einfach schon allein durch die Digitalisierung sich das Leben überall so verändert, dass ich nicht so richtig weiß, es war einfach auch eine andere Zeit, also auch im Westen. Vielleicht gab es das im Westen genauso, aber das wäre was, wo ich sagen würde, das habe ich in sehr guter Erinnerung. Ob das das Verdienst der DDR ist, weiß ich nicht, aber das war sehr wertvoll.
Was waren deine größten Wünsche zur Zeit der DDR?
Dass man frei reisen kann, also dass man sich frei bewegen darf in der Welt. Das war schon, das war auch das, was ich dann sofort gemacht habe, als die Mauer aufging.
Wie hat sich deine Wahrnehmung dieser ganzen Zeit über Medienberichte, dann auch im Westen und dann nochmal die Reflexion und so weiter und so fort, was hat sich da verändert? Also siehst du die Zeit jetzt mit anderen Augen?
Ja, also am Anfang gehörte ich schon auch zu denen, die dachten, also eben. Es gab so in dieser Umbruchphase, so sagen wir mal Spätherbst 89, Anfang 90, bevor dann auch die Wiedervereinigung stattfand, sozusagen Teile der Bürgerbewegung in der DDR, die gesagt haben, ja, aber lasst uns doch versuchen, sozusagen die DDR jetzt als Gegenentwurf zur Bundesrepublik weiterzuentwickeln und da mit einem anderen gesellschaftlichen System zu arbeiten. Und das schien mir attraktiv. Und ich würde rückblickend sagen, also ohne jetzt also irgendwie den Kapitalismus schön färberisch zu sehen oder so, aber das sagen wir mal, die Tatsache, dass dann eigentlich die Wiedervereinigung so schnell stattgefunden hat und also dass das letztendlich wahrscheinlich eine gute Entscheidung war. Und also wenn man vergleicht mit den anderen Ländern aus dem ehemaligen Ostblock, die keinen Widerpart hatten auf diese Weise und aus eigener Kraft alles aufbauen mussten, dass die das deutlich schwerer hatten. Und dass das im Grunde, dass es schon mit allen Schwierigkeiten, mit denen es verbunden war, mit allen Brüchen und vielleicht auch Kollateralschäden, dass das trotzdem gut war. Das hat sich schon verändert, das Bild davon. Aber auch, also eben, ich bin jetzt da, habe da noch nicht alles durchstiegen, aber dass auch vieles problematisch war, also zum Beispiel, was die Treuhandgesellschaft da entschieden hat und was mit den Betrieben da passiert ist und so, da ist sicher auch einiges schiefgegangen und da wird auch noch weiter Aufarbeitung passieren. Also da wird sich das Bild auch, denke ich, noch weiter verändern. Das ist ja jetzt erst so in den letzten 10 Jahren, dass es so richtig anfängt überhaupt.
Du hast ja gerade gesagt, dass du damals auch dann eben an diesen neuen Ideen von, weiß ich nicht, einem nicht sozialistischen System, aber angehauchten System irgendwie, dass du da schon interessiert warst. Was waren so genau diese Aspekte, die du eigentlich als positiv befürwortet hättest, die man vielleicht auch heute vielleicht zu einem kleineren Grad integrieren könnte?
Also was wir sehr schnell wahrgenommen haben, war, dass es eine Art von Utopielosigkeit gab. Also nachdem dann sozusagen diese Euphorie weg war, okay, und jetzt ist sozusagen ist das Land, ist die Mauer weg, das Land ist befreit, ist das natürlich dann in den letzten Jahrzehnten, also meine dieser ganze Neoliberalismus auch begonnen hat und dass sozusagen diese Utopie einer besseren Gesellschaft, okay, die sozialistischen Staaten, die haben das irgendwie, das ist nirgendwo, hat nirgendwo funktioniert und jetzt die große Ratlosigkeit, das habe ich schon sehr stark empfunden. Ich habe aber jetzt auch bisher, ist mir nicht so ein Modell begegnet, wo ich sagen würde, ja, so könnte es funktionieren. Also da ist schon die ganze Vetternwirtschaft, da ist das Geschachere um die Wohnung, da ist sozusagen die Zensur und so, ist es alles schon am Anfang da. So dass ich das Gefühl habe, das lag jetzt nicht einfach daran, dass es in der DDR irgendwie schlecht gemacht wurde, sondern ich fürchte, die Idee funktioniert so nicht. Und das, was die Bürgerbewegung da Anfang der 90er wollte, das war, glaube ich, auch viel Illusion. Also die DDR wäre vermutlich, wenn die Wende so nicht gekommen wäre und Gorbatschow nicht gekommen wäre, dann wäre vermutlich das wenige Jahre später wirtschaftlich auch alles zusammengekracht, weil es ökonomisch eigentlich nicht mehr funktionierte.
Wie könnte man das System, oder gibt es überhaupt ein System, was funktionieren kann?
Wenn ich eine Hoffnung habe, dann eher, dass bestimmte Sachen, also die ja an sich gut, total gute Ideen sind, dass man sagt, also es gibt nicht einfach nur eigenes Eigentum zum Beispiel, sondern wir kümmern uns gemeinschaftlich und es gibt sozusagen Privatbesitz spielt nicht so eine große Rolle. Das funktioniert in großem Maßstab nachweislich nicht, das habe ich gesehen, weil sich dann keiner mehr verantwortlich fühlt. Verantwortlich fühlen sich die Leute offensichtlich nur, wenn es ihnen gehört. Also das kann man scheiße finden, aber das scheint so zu sein. Ich habe aber also gesehen oder kann mir auch gut vorstellen, dass man sagt, wenn es ein überschaubarer Rahmen ist, also von kleineren Genossenschaften oder so, dass das dann geht. Also ich glaube, diese Ideen, die da drin stecken, von eben gemeinschaftlichem Besitz und also weniger Leistungsorientiertheit, sondern sozusagen, okay, also man wird unabhängig von seiner Leistung auch da integriert. Das war ja auch was in der DDR eigentlich so war, dass man gesagt hat, nicht, also es wird jetzt nicht einfach nur nach Leistung bezahlt, sondern alle müssen irgendwie ihr Auskommen haben, dass das in kleinräumigeren Gruppen funktioniert. Also da, wo man es nur überblickt, wenn 100 Menschen zusammenarbeiten oder von mir aus auch 500, aber glaube nicht auf Staatsebene. Das ist zu groß, das ist zu abstrakt.
Gibt es etwas, was SchülerInnen heutzutage unbedingt über die DDR lernen sollten?
Also ich würde differenzieren, würde sagen, also wenn es Schülerinnen und Schüler sind, die in Deutschland leben, woher sie auch immer kommen, ist es sicher gut, diese Geschichte zu reflektieren, so wie es auch wichtig ist, die da vorliegende Geschichte zu reflektieren und zu wissen, wie sich dieses ganze Land entwickelt hat, aus irgendwie lauter Fürstentümern und Grafschaften zersplittert zu einem irgendwie zusammenhängenden Land, zu einer Diktatur, zu zwei Staaten und so weiter, weil das, glaube ich, die Geschichten, also eben die einzelnen Geschichten und die Geschichte prägt und wichtig ist, um zu verstehen, warum das Land heute tickt, wie es tickt.
Wir haben uns sehr gefreut, dass Anne-Kathrin Klein heute mit uns gesprochen hat über die DDR, über das System und auch über die persönlichen Erfahrungen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge.